Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Jesus, hab du Dank, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du uns anrühren willst durch dein Wort. Du willst uns beschenken mit dem, was uns dieses Wort sagt, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deinem Heil, mit deiner Gnade und Barmherzigkeit. Hab du ganz herzlichen Dank, dass wir das auch jetzt für unseren Alltag mitnehmen dürfen. Schenk du uns dazu geöffnete Herzen. Mach uns dazu bereit, Ja zu sagen, Ja zu dem, was du uns jetzt zeigen willst. Und schenk du uns dazu deinen Heiligen Geist, dass wir hören und ich rede, wie es dir gefällt. Amen. Liebe Goldkonfirmanden, liebe Gemeinde, es geschah vor einigen Jahren in der Nähe der englischen Sommerresidenz Balmoral Castle. Im Sommerregen klopft es an der Tür eines Bauernhauses. Die alte Bäuerin musterte die Besucherin skeptisch, die vor ihrer Tür stand und um einen Regenschirm bat. Sie würde ihn auch bald zurückbekommen. Ja, ich habe zwei Schirme, einen ganz neuen, den gebe ich auf keinen Fall her. Man kann ja den Leuten nicht trauen. Ich gebe ihnen meinen alten. Am nächsten Morgen stand ein Diener in königlicher Livree vor dem Bauernhaus und überreichte der Bäuerin den Schirm. Ihre Majestät, die Königin, lässt Ihnen danken, dass Sie ihr den Schirm ausgeliehen haben. Der Bäuerin war es unendlich peinlich, die Königin nicht erkannt zu haben. Nicht von einer Königin, aber von einem König. Von einem König vor der Tür erzählt unser heutiger Predigtext. Anders als die Bäuerin wussten die Menschen im Grunde genommen damals, wer da zu ihnen kommt. Jesus, der König von Israel. Und doch haben sie ihn nicht wirklich erkannt. Was für ein König kommt da zu ihnen? Was für ein König kommt da zu uns? Wir hören einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Ja, ich habe meine Predigt unter das Thema gesetzt: Jesus, der missverstandene König. Und das möchte ich in drei Abschnitten erläutern. Erstens, Jesus, der ersehnte Würdenträger. Zweitens, Jesus, der göttliche Lastenträger. Und drittens, Jesus, der abgelehnte Hoffnungsträger. Ja, Begeisterung steckt bekanntlich an, aber sie hält oft nicht lange vor. Aber auch wenn die Begeisterung verfliegt, wenn sich die öffentliche Meinung gegen ihn wendet, so bleibt Jesus doch der König. Der König für Israel und auch der König für uns. Dieser König will nicht einfach nur Begeisterung, die wie ein Strohfeuer schon nach kurzer Zeit erlischt, sondern er will unser ganzes, tiefes Herzensvertrauen. Jesus will unser Herzensvertrauen. Jesus hatte Lazarus von den Toten auferweckt. Jesus hatte Lazarus das Leben wieder geschenkt. Darum war es damals für viele Israeliten erwiesen: Jesus aus Nazareth ist der erwartete Erlöser. der kann Tote auferwecken. Also muss er der sein, der im Alten Testament als der Erlöser geweissagt wurde. Jesus aus Nazareth ist der gottgesandte König. Er wird Gottes Reich unter uns aufrichten. Er wird unsere Hoffnungen erfüllen. Endlich, hoffentlich. Damit sind wir beim ersten Punkt. Jesus, der ersehnte Würdenträger. Das einfache Volk litt unter der Herrschaft der römischen Besatzungsmacht. Sie stöhnten unter der drückenden Steuerlast der fremden Herrscher aus Rom. Sie klagten über die willkürliche Rechtsprechung, die keine Berufung zuließ. Sie beklagten ihre schlechten Lebensbedingungen. Darum sehnten sie sich nach einem Erretter, der endlich aller bedrückenden Not ein Ende setzt. Darum hofften sie auf den von Gott verheißenen Befreier, der das versprochene Reich Gottes errichtet. Sie warteten auf den Knecht Gottes, der Recht und Gerechtigkeit wieder aufrichtet. Sie erwarteten keinen Aktenträger, der die Protokolle von Problemfällen zur Seite schiebt und allen Schwierigkeiten aus dem Weg geht. Sie erwarteten keinen elastischen Hosenträger, der außer zwei Hosenbeinen doch nichts bewegt. Sie erwarteten vielmehr den königlichen Amtsträger, der auf den Putz haut und die politischen Verhältnisse endlich verändert. Sie warteten auf den neuen König David, der so wie David und sein Sohn Salomo dieses Reich herrlich regiert. In diese Erwartung ziehen sie Jesus mit Palmzweigen entgegen. In diese Erwartung rufen sie Hoshiana, das heißt Herr, hilf, Herr, errette. Herr, befreie uns aus unserer Not. In dieser Hoffnung jubeln sie Jesus zu. Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel, endlich. Aber Jesus hat diese Hoffnungen nicht erfüllt. Jesus hat diesen Erwartungen, die vom Volk an ihn herangetragen wurden, nicht nachgegeben. Jesus hat seinen vom himmlischen Vater ihm zugedachten Auftrag nicht zur Seite gelegt. Er hat nicht reagiert auf diese Begeisterung und hat sich nicht von dieser Begeisterung mitreißen lassen. Er ist gegen den Willen des Volkes seinen Weg des Leidens bis in den Tod am Kreuz gegangen. Mein Weg geht nicht in die Herrlichkeit, sondern mein Weg geht in den Tod, sagt Jesus. Und solche Erfahrungen von enttäuschten Hoffnungen, die kennt doch jeder von uns aus seinem eigenen Leben. Vor 50 Jahren sind Sie konfirmiert worden. Was ist da so alles gewesen in diesem Leben? Was hatten Sie für Erwartungen damals mit 14 Jahren, für Hoffnungen? Und was ist von diesen Hoffnungen erfüllt worden? Was hat sich verwirklicht in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben? Wie oft haben Sie möglicherweise erwartet, dass Gott Ihr Gebet erhört? Aber dann bleibt es scheinbar an der Zimmerdecke kleben. Man wartet auf ein ganz konkretes Eingreifen Gottes in einer schweren Lebenskrise. Wir haben es gehört im Konfirmandenunterricht. Ja, wir können zu Gott mit allem kommen und allem, was wir auf dem Herzen haben. Und dann keine Antwort. Dann bleibt uns von unserem Elend doch nichts erspart. Wir hoffen, dass Gott unserer persönlichen Not ein Ende setzt. Aber dann werden doch all unsere gläubigen Erwartungen irgendwie enttäuscht. Da bewirbt sich beispielsweise ein junger Mann nach zahlreichen vergeblichen Versuchen um eine Arbeitsstelle in einer diakonischen Einrichtung. Wir haben darüber gebetet. Wir haben es Gott gesagt. Du, der Dieter sucht so eine Stelle. Er braucht die Stelle, er braucht diese Arbeit. Er hofft auf eine sinnvolle Beschäftigung, die seinen Fähigkeiten entspricht. Aber dann wird doch ein anderer Bewerber eingestellt, obwohl vorher viele Gespräche gelaufen sind. Gott hat seinen sehnlichen Wunsch nicht erfüllt. Und es dauert lange, bis der Dieter diesen Wunsch erfüllt bekommt, eine Arbeit zu finden. Oder da beten Eltern jahrelang für ihr leukämiekrankes Kind. 3 Jahre lang, immer ein Auf und Ab ins Krankenhaus und dann wieder nach Hause. Der Befund ist gut, nichts mehr gefunden worden. Und dann wird doch wieder was gefunden und wieder ins Krankenhaus. Und ein drittes Mal das Gleiche. Sie hoffen auf Heilung. Wir beten dafür. Eine ganze Gemeinde betet für diesen Jungen. Ein Konfirmand. aber dann stirbt er doch. Gott hat die Erwartungen der Beter nicht erfüllt, die Erwartungen der Eltern nicht erfüllt, auch meine Hoffnung nicht erfüllt. Ganz ähnlich erging es auch jenem Bürgermeister einer ländlichen Gemeinde. Er hatte sich mit ganzer Kraft für die Bürger eingesetzt, für die Bürger dieses Ortes. Er hatte aus christlicher Überzeugung heraus vielen Menschen, die in sozialer Not geraten waren, einen neuen Anfang ermöglicht. Aber weder sein Glaube noch seine engagierte Nächstenliebe änderten etwas an seinem schweren Lebensweg. Mit nur 47 Jahren musste er nach langer Krankheit die Hoffnung aufgeben, sein Bürgermeisteramt weiterführen zu können. Sein schweres Augenleiden zwang ihn, in den Ruhestand zu treten. Nun war er selbst zu einem sozialen Härtefall geworden, der Hilfe brauchte. In einer solchen Krise kann man den Eindruck gewinnen, Gott hat kein Interesse an mir. Mensch, wo ist denn dieser Gott, von dem mir mein Pfarrer im Konfirmandenunterricht erzählt hat? Wo ist denn die Antwort, auf die ich so warte? Gott hat mich vergessen. Vielleicht gibt's ihn noch gar nicht. Vielleicht bin ich Gott einfach gleichgültig. Wenn er wirklich so groß ist und so mächtig ist, dann kann er ja auch mal einen übersehen. Doch Jesus lässt uns nicht allein. Jesus sagt hier in diesem Predigttext, mit all dem, was uns da von Jesus gesagt wird, ich denke an dich. Ich denke an dich und deshalb, weil ich an dich denke, darum tue ich nicht das, was du jetzt willst. Weil ich dich umgebe und dich liebe, darum tue ich nicht, was du jetzt von mir erwartest und von mir erhoffst. Auch in unseren Enttäuschungen bleibt Jesus nah. Er hat auch die Not seines Volkes nicht vergessen, sondern er hat sie getragen. Er will uns nicht nur von zeitlichen Nöten befreien, von dem, was uns jetzt umgibt, von den Fragen, die uns jetzt bohrend beschäftigen. Jesus weiß, nicht der Wohlstand bringt den Menschen weiter. Nicht das gute Ergehen im Jetzt hilft mir weiter. Sondern nur ein tiefes kindliches Vertrauen in die Möglichkeiten Gottes führt letztendlich zum Ziel. Ein Vertrauen in die Möglichkeiten Gottes, und die sind viel weiter und viel größer als das, was ich mir vorstelle und was ich mir zu wünschen für möglich halte. Denn das entspringt ja nur meinen engen Grenzen, meinen Vorstellungen, meinen Ideen, und die haben bekanntlich immer Grenzen. Darum will Jesus die Not nicht nur etwas erträglicher und kleiner machen, sondern er will sie letztlich mit Stumpf und Stiel ausreißen, aus dieser Welt entfernen. Er will die eigentliche Last unseres Lebens beseitigen. Und deswegen lässt er uns manchmal die kleinen Lasten in unserem Leben. Er will die Strafe für unsere Schuld tragen und uns das ewige Leben schenken. Und manchmal brauchen wir auf diesem Weg Stolpersteine, über die wir stolpern müssen, damit wir in die richtige Richtung kommen. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Jesus, der göttliche Lastenträger. Unter großem Jubel zieht Jesus in Jerusalem ein. Aber wie kommt er denn daher, dieser Jesus? Was für ein sonderbares Bild gibt Jesus denn da ab? So zieht doch kein König ein. Jesus reitet nicht auf einem anmutigen Schimmel, wie der Pontius Pilatus vielleicht, wenn er nach Jerusalem reist. Er zieht nicht auf einem prächtigen Rappen in Jerusalem ein, sondern auf einem ärmlichen Esel. Der Esel war das Reittier des kleinen Mannes. Fast jeder konnte sich so einen alten Esel leisten. Darum sagte Martin Luther zu Recht, hier reitet ein Bettelkönig. Wenn wir uns diesen Einzug auf einem Esel in unserer Zeit vorstellen, dann würde unser Bundespräsident vielleicht mit einem alten, klapprigen Opel Kadett, Verschrottungsprämie verdächtig, bei uns hineinfahren, seine Dienstreisen erledigen. Bei Jesu Einzug in Jerusalem werden die Maßstäbe unserer Welt auf den Kopf gestellt. Darum heißt es auch hier im Predigtext, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Leute, die 3 Jahre lang mit diesem Jesus zusammengezogen waren, die alles aufgegeben hatten, die hinter Jesus hergezogen waren und jetzt hofften, dass sie mit Jesus auch das Heil erleben würden. Die verstanden das nicht. Und da muss ich zugeben, dass ich das Nichtverstehen der Jünger ganz gut verstehen kann. Jesus soll ein König sein und sieht einem einfachen Arbeiter zum Verwechseln ähnlich. Jesus soll der Herr der Welt sein und unterscheidet sich gar nicht im Äußeren von einem gewöhnlichen Bauern. Was ist das für ein König? Doch dieser sonderbare Einzug hat einen guten Grund, einen wichtigen Grund. Jesus ist kein gewöhnlicher König. Er ist auch kein außergewöhnlicher Ordensträger, sondern er ist schlicht und einfach der königliche Lastenträger. Jesus wird klein, um dir in deiner Lebensenge zu helfen, um deine Lebensenge weit zu machen. Er beugt sich ganz zu dir hinunter, um dir zu dienen, da, wo du Kraft brauchst, da, wo du Begleitung und Hilfe brauchst, auf der Ebene, in der du dich gerade befindest. Er setzt sich nicht mit seiner Macht durch, sondern er setzt sich mit seiner ganzen Kraft für dich und mich ein, die wir mit unserer kleinen Kraft sehr schnell am Ende sind. Er verwirklicht das, was Psalm 23, was ja die meisten Konfirmanden früher zumindest noch lernen mussten, gelernt haben. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Da ist Jesus nicht der, der außen steht und sagt, na ja, ich kann dir ja auch da irgendwie raushelfen oder ich lasse dich da einfach durchziehen, sondern Jesus geht mit dir durch dieses finstere, dunkle Tal und reicht dir seinen Stecken, heißt es in diesem Psalm. Das heißt, du kannst dich an ihm orientieren, du kannst dich an ihm festhalten, festklammern. Und das ist das, was Jesus möchte, dass du dich an ihm festhältst und festklammerst. Und dann geht's durchs dunkle Tal mit Jesus. Er fordert nicht mit Gewalt unseren Gehorsam. Er sagt nicht, du musst mir aber gehorchen, sonst bleib halt hocken, wo du bist. Sondern er möchte mit der Macht seiner Liebe dein und mein Herz gewinnen. Er sagt, du schau doch mal, wer ich bin und wie ich bin. Du kannst mir wirklich vertrauen. Du kannst wirklich mit mir dein Leben leben. Dein Leben kommt zu einem guten Ziel, wenn du mir vertraust. Er kommt uns wirklich ganz nah. Er umgibt uns mit seiner Liebe. Er trägt die Last, die uns zutiefst belastet. Er will nicht nur körperliche Heilung, sondern das ewige Heil schenken. Er sagt, manchmal ist es gut, dass dir vielleicht ein Stück von deiner Gesundheit nicht geschenkt wird, was du dir wünschst, damit dir das ewige Heil geschenkt werden kann. Er vergibt uns unsere Schuld. Am Kreuz spricht er selber das entscheidende Wort der Entschuldigung. Er durchbricht den tödlichen Kreislauf von Anklage und Gegenklage. Er nimmt die ganze Schuld auf sich. Alles, was in unserem Leben schiefgelaufen ist. Alles, was vielleicht auch in diesen 50 Jahren nach deiner Konfirmation nicht gelungen ist. Was quergelaufen ist in deinem Leben. Wo du auch Schuld auf dich geladen hast. All das trägt er ans Kreuz. Dafür hat er bezahlt. Das ist endgültig ein für alle Mal bezahlt. Wenn du es denn ihm nur geben möchtest. Wenn du sagen möchtest, meine Schuld soll dir gehören, Jesus. Und dafür gib du mir dein Leben. Darüber freut sich Jesus. Jesus möchte unsere Schuld haben. Und damit sind wir beim dritten. Jesus, der abgelehnte Hoffnungsträger. Doch die Pharisäer wollen von all dem nichts wissen. Die Pharisäer sind gefangen in ihrer Herrschsucht und Eigensucht. Sie tragen den Kopf sehr weit oben. Die Pharisäer konnten in Jesus keinen Anführer des Volkes, sondern nur einen Verführer der ungebildeten Volksmassen erkennen. Darum lehnten sie ihn schlichtweg ab. Darum sehnten sie sich nach seiner Hinrichtung. Dieser Jesus muss weg. Nein, danke, sagen auch heute viele Menschen in unserer Umgebung, wenn sie von Jesu Botschaft hören. Nein, danke, sagen heute viele unserer Zeitgenossen, wenn das Gespräch auf Jesus oder die Bibel kommt. Lass mich damit zufrieden. Die einen sagen, Jesus, das ist eine Flasche. Jesus ist doch ein Versager auf der ganzen Linie. Der ist doch gescheitert damals. Die haben ihn doch gekreuzigt. Da war doch alles vorbei. Er hat die Menschen nicht aus ihrer sozialen Not befreien können. Als es darauf ankam, hat er gekniffen. Er hat nicht gegen die Römer und für bessere Lebensbedingungen gekämpft. Das erwarten wir doch von einem Befreier, von einem Erlöser. Andere sagen, Jesus, das ist doch ein weltfremder, verklemmter Träumer. Mit sowas kann man in der heutigen Welt nichts anfangen. Da braucht man harte Männer. Die wissen, wo es langläuft. Die wissen, was man machen kann und was man lassen muss. Wozu brauchen wir denn eine lebenslange eheliche Treue? Gibt doch andere Möglichkeiten, Lebensabschnitt, Partner oder wie auch immer. Wozu brauchen wir die traditionelle Familie? Wozu brauchen wir die engagierte, kontinuierliche, ehrenamtliche Mitarbeit in der Kirchengemeinde? Der Sozialarbeit schon, ja, ein bisschen was tun für die armen Leute, aber in der Kirchengemeinde? Heute kommt es doch nur darauf an, dass ich mich persönlich entfalten kann, dass ich mich verwirklichen kann, dass ich mein eigenes Leben nach Herzenslust genieße, dass ich möglichst viel tue, was mir nützt und mir dient und vielleicht dann noch ein paar Krümel an Sozialbedürftige weitergebe. Aber dass ich im Grunde genommen alles mitnehme, was sich an interessanten Gelegenheiten für mich bietet. Und so reagierten auch die Spötter auf das Schicksal jenes Bürgermeisters, von dem ich vorhin schon einmal erzählt habe. Wo hilft dir jetzt dein Jesus? Du hast immer geglaubt, du hast immer gehofft, du hast immer erwartet, dass Jesus dir hilft. Hast du dich nicht immer für deine Mitmenschen gemüht? Wo bleibt jetzt der Dank? Nichts zu sehen. Jetzt hat dich dein Jesus doch versetzt, siehste. Die Spötter fühlten sich in ihrem Urteil über Jesus bestätigt. Die aufgeklärten Zeitgenossen meinten, einen Beleg für ihre schlechte Meinung über Jesus gefunden zu haben. Es ist offenkundig, dass Jesus nicht nur von den Pharisäern abgelehnt wurde. Seine Worte werden auch heute verlacht. Sein Anspruch auf unser Leben erregt auch heute breiten Widerspruch. Darum lass dich fragen, darf Jesus in dein Leben hineinreden, jetzt vielleicht, jetzt nach 50 Jahren? Darf er dir jetzt sagen, was für dein Leben gut ist? Darf er dir jetzt sagen, was er sieht für dein Leben? Darf er der Herr deines Lebens werden oder sein? Oder ist dir sein Anspruch auf dein Leben im Grunde genommen gleichgültig? Naja, Jesus hier und da, so ein bisschen Frömmigkeit, okay. Aber Jesus ganz in meinem Leben, der mein Leben gestaltet, ja, der sogar die Herrschaft hat über mein Geld, die Herrschaft über meine Zeit, die Herrschaft über das, was ich besitze, die Herrschaft über meine Familie, den ich frage, was siehst du, was möchtest du haben? Was ist dir wichtig für mein Leben? Die begeisterte Menschenmenge war an Karfreitag von Jesus schwer enttäuscht. Aber die enttäuschten Pharisäer waren über Jesu Beseitigung begeistert. Endlich weg mit dem Kerl. Auch die Jünger verstanden zuerst nur Bahnhof, haben wir schon gehört. Erst als ihnen Jesus als der Auferstandene an Ostern persönlich erschienen war, da verstanden sie Gottes Liebe. Dieser Gott, der sogar den Tod durchbricht, dem der Tod kein Kontra geben kann. Sie erkannten, diesen Weg hatte Gott in seinem Wort vorgezeichnet. Sie gaben ihren Widerspruch gegen Jesu Leidensweg auf. Und auch du und ich, wir dürfen in unserem persönlichen Leben manchmal im Rückblick Gottes Weitblick erkennen. Manchmal braucht es Jahre, manchmal braucht es vielleicht sogar 50 Jahre, um zu erkennen, wie Gott es in meinem Leben gewesen ist und immer noch ist. Das hat auch eine Familie erfahren dürfen, die täglich um Schutz und Bewahrung für ihr Kind gebetet hat, das gerade Fahrradfahren gelernt hat. Und dennoch, der Junge verunglückte beim Fahrradfahren. Obwohl die Eltern jahrelang gebetet hatten, Mensch Jesus, bewahre meinen Jungen davor, dass ihm was passiert beim Fahrradfahren. Er zog sich einen komplizierten Splitterbruch zu. Es gab viele Komplikationen und einen sehr, sehr langen Heilungsprozess. Die Eltern kommen in Anfechtung. Hört uns Jesus nicht? Mensch, was haben wir denn jahrelang getan? Will er nicht helfen? Ein Jahr später bei der Nachuntersuchung sagt der Arzt, dieser Unfall war ein großes Glück für Ihren Jungen. Dadurch ist die seit langem geschädigte Hüfte wieder ganz in Ordnung gekommen. Und ich selber habe Ähnliches durch einen Fahrradunfall meines Bruders erlebt. Ich war 15, mein Bruder war 14 und hatte bis dahin noch nie ein Fahrrad angefasst. Das heißt, meine Eltern hatten versucht, ihm so als 8-9-Jährigen das Fahrradfahren beizubringen, hoffnungslos. Mein Bruder hat auch kein Fahrrad mehr angefasst bis dahin. Wir beide waren bei der Patentante meines Bruders, mal zu Besuch gewesen, über mehrere Tage. Und eines Tages bin ich dann mit einem der Söhne dieser Patentante durch den Ort gelaufen und dann hörten wir Martinshorn, sahen Blaulicht, Krankenwagen. Was war da los? Wir sind zur Hauptstraße gelaufen, wo das zu sehen war, zu hören war und kamen da an, ein kaputtes Auto, Windschutzscheibe kaputt, ein kaputtes Fahrrad lag auf der Straße und mein Bruder lag auf der Kühlerhaube des Autos. Blutüberströmt. Gott sei Dank, wie sich bald herausstellte, war nur das Bein, Splitterbruch, kaputt. Wie kam mein Bruder auf dieses Fahrrad? Er hatte nie in seinem Leben ein Fahrrad angefasst. Und er kam auf diese Idee, aus welchen Gründen auch immer, und er konnte es mir hinterher nicht erklären, warum. Ich möchte mal Fahrrad fahren. Da stand dieses Fahrrad, war noch nicht mal seins, da stand dieses Fahrrad, er setzte sich drauf und fuhr einfach in den Verkehr hinein und wusste nicht, dass es keinen Rücktritt hatte. Er wusste mal, es gibt bei Fahrrädern einen Rücktritt. Als er versucht hat, den zu betätigen, hatte dieses Fahrrad keinen und er fuhr voll in dieses Auto rein. Zuerst keiner verstanden. Was soll das? Warum das Ganze? Es hat Monate gedauert. Er lag im Krankenhaus und dann zu Hause, bis das alles verheilt war. Und hat bis heute noch damit Malheur. Aber es hat etwas gebracht, nämlich für mich hat es etwas gebracht. Einige Wochen später haben wir ihn im Krankenhaus besucht und bei dieser Gelegenheit hat einer der Töchter von dieser Patentante, die hatten übrigens 9 Kinder, deswegen einer der Söhne, einer der Töchter, das waren also relativ viele Kinder, hatte mich eingeladen zu einem Jugendbibelkreis. Komm doch mal zu unserem Jugendbibelkreis. Boah, habe ich gedacht, Jugendbibelkreis? Was soll denn das? Bibel lesen doch nur alte Leute. Ich war gerade konfirmiert gewesen, so ein Jahr. Ja, Bibelkreis. Na gut, also das muss ja wohl lustig sein, wenn Jugendliche Bibel lesen. Da bin ich also mal hingegangen und habe mir das angeguckt. 13-, 14-, 15-jährige Jugendlichen saßen da zusammen und haben Bibel gelesen. Mensch, habe ich gedacht, das hätte ich nie gemacht von mir aus. Und dann haben die noch zusammengesessen und haben gebetet. Es kam zwar nicht viel so Hochgeistiges dabei rüber, aber man merkte die Ernsthaftigkeit. Nur bei diesem Gebet ist was Besonderes passiert. Bei diesem Gebet habe ich nicht gebetet, sondern da hat Gott zu mir gesprochen. Da hat Gott mich angerührt, mein Herz angerührt. Er hat mir auf einmal deutlich gemacht, Mensch, du, ich möchte, dass du mir nachfolgst, dass du ein Jünger von mir wirst. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, was da passiert ist mit mir. Und es hat nochmal 2 Jahre gedauert, bis mir ein Christ das erklärt hat, gesagt hat, dich hat Gott angerührt, dich hat Jesus angerührt. Er möchte, dass du ihm nachfolgst und ich habe ihm dann mein Leben gegeben. Ich habe dann ein Gebet gesprochen, in dem ich Jesus mein Leben gegeben habe. Also, ein Autounfall bzw. Fahrradunfall meines Bruders hat dazu geführt, dass ich heute hier stehe vielleicht. Und so durfte auch jener Bürgermeister, von dem wir vorhin gehört haben, der so früh aus dem Arbeitsleben ausscheiden musste, Gottes Hilfe erfahren. Unter tatkräftiger Mithilfe seiner Tochter konnte er noch sehr viel für viele Menschen tun, sodass wir bis heute alle seinen Namen kennen. Denn Friedrich Wilhelm Raiffeisen gründete in seinem Ruhestand zunächst die Raiffeisengenossenschaften, aus denen später dann die Volks- und Raiffeisenbanken hervorgingen, die heute eine ganz normale Bank sind, aber die damals sehr vielen mittellosen Bürgern und kleinen Bauern helfen konnte. Friedrich Wilhelm Raiffeisen durfte erfahren, Gott erfüllt nicht alle meine Wünsche, aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Gott erfüllt nicht meine Wünsche, aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Wenn du also mit Gott gehst, wenn du mit Gott lebst, dann wirst du nicht untergehen. Ich garantiere dir, wenn du dein Leben mit Jesus lebst, wirst du auch seine Hilfe, seine Begleitung, seine Liebe erfahren. Anders als du es dir wünschst, anders als du es dir vorstellst, aber du wirst es erfahren. Wenn du dich an Jesus hältst, dann bist du gehalten. So darfst du auch von dem Missverständnis zum Einverständnis mit dem Willen Gottes kommen. Du darfst lernen, dass Gott nicht alle deine Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt. Mit Jesus geht es nicht von Sieg zu Sieg. Es ist nicht so, dass man sagen kann, wer Jesus hat, der hat immer Freude und immer Spaß. Mit Jesus geht es nicht von Sieg zu Sieg, aber von Erbarmen zu Erbarmen, von Kraft zu Kraft, von Schwachheit zu Kraft. Er möchte, dass du ein fröhliches Kind Gottes wirst und bleibst. Auch wenn es in deinem Leben manchmal gar nicht viel zu lachen gibt. Wenn es manchmal ganz nach unten geht, bevor dann mal irgendwann etwas geschieht, von dem du siehst, Mensch, das hat ja doch seinen Sinn gehabt. Das hat ja seinen großen Sinn gehabt, dass das passiert ist in meinem Leben. Dass ich jetzt das sein kann, was ich sein darf. Die einzige Voraussetzung ist, dass du das wirklich möchtest, dass Jesus der Herr deines Lebens wird und bleibt. Dass Jesus nicht irgendwo eine Randfigur in deinem Leben ist, sondern dass er im Kern, im Herzen deines Lebens sein darf, sodass du dich durchs dunkle Tal hindurch an ihm festkrallen darfst und festkrallen kannst. Wenn du das wirklich möchtest, dann darfst du jetzt das folgende Gebet still mitsprechen, das ich mit uns beten möchte. Herr Jesus Christus, du bist vor 2000 Jahren für mich gestorben. Du hast bereits damals alles, was mich von Gott trennt, auf dich geladen, damit ich frei sein kann. Danke, dass du für mich gestorben bist, damit mein Leben nicht zugrunde geht. Du weißt auch, was mich in meinem Leben kaputt gemacht hat, was mich unter Druck setzt. Du kennst meine Ängste, meine Zweifel, meine Verletzungen, meine Schuld. Du weißt alles, was schiefgegangen ist, auch in diesen 50 Jahren. Es tut mir leid, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Herr, sprich du mich jetzt frei von dem, was mich von dir trennt, damit ich Gemeinschaft mit dir und mit Gott, dem Vater, haben kann. Ich vertraue dir meine Stärken, meine Schwächen an. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ja, Jesus, ich übergebe dir jetzt mein ganzes Leben. Danke, dass du jetzt in mein Leben kommst. Komm und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen.